Was haben ein Äffchen, ein Pferd
und kein kunterbuntes Haus,
sondern auch noch ein Elefant mit dem Börsenhandel zu tun?
Darum geht es heute.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Gregor Lischka.
Hello, wir im Team von What the Wirtschaft stolpern ja immer wieder über die kleinen und großen Nachrichten der Wirtschaftswelt und versuchen uns da einen Überblick zu verschaffen. Und Anfang August haben Wirtschaftsnews ja weltweit für einige Aufregung gesorgt.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir hoffen, dass ihr einen deutlich besseren Start in die Woche hattet als die Börsen.
Yeah, this is the worst trading day for stock markets in nearly two years.
European and Asian markets plummeting around the world.
We saw around $1 trillion worth of wealth wiped off.
Der Kurseinbruch in Japan, der Leitindex Nikkei, verzeichnete den größten Tagesverlust seit 37 Jahren.
Wir erleben derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem gestrigen Kurseinbruch ziehen die Aktienwerte nun wieder deutlich an.
Also erst große Panik, dann schnelle Beruhigung. Klar, der Absturz der Kurse, der lässt sich schon irgendwie erklären. Anhebung des Leitzinses in Japan, Angst vor Rezession in den USA, Berichte aus der Tech-Branche, die für schlechte Stimmung sorgen. Aber gefühlt ist es ja dann doch so, immer wenn man da irgendwelche Schwankungen sieht und das geht rauf und runter und dann die Börsennachrichten guckt, dann denkt man sich doch irgendwie, what the fuck? Anlegen in Aktien ist doch eigentlich ziemliche Zockerei oder alles Glücksspiel, so vielleicht wie Pferdewetten. Wir haben da im Team mal ein Gedankenspiel gewagt und uns gefragt, wie nah der Börsenhandel an Pferdewetten ist. Und dafür haben wir unsere frisch ernannte Traber-Derby-Reporterin Carla Columba auf einer Trabrennbahn geschickt. Hallo Columba, du bist das erste Mal hier.
Hi Gregor. Ja, die Finanzbranche mag ja offenbar Tiermetaphern super gerne, habe ich oft den Eindruck. Also siehe Bullen und Bären als Symbole für steigende und fallende Kurse. Und jetzt machen wir aber mal noch einen neuen Versuch. Und ich bin heute hier, damit wir schauen, wie weit die Metapher Pferderennen uns trägt.
Und das vorweg. Auf der Pferdebahn sind Columba viele Parallelen zum Börsengeschehen aufgefallen.
Und wir haben mit einem Börsenprofi gesprochen, der schon mal verloren hat in einer Aktienchallenge gegen einen Elefanten.
Und ein Experte für Behavioral Finance erklärt uns, was der Unterschied zwischen einem Affen und den Akteuren an der Börse ist.
Alles das, um zu verstehen, wie viel Glücksspiel und irrationales Verhalten stecken in der Börse. Let's go!
So, und nach diesen ganzen Tiermetaphern und Erwähnungen von Pferden, Affen und Elefanten, vorab vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer. Wir wollen in dieser Folge nicht auf die einzelnen Details der Börsenkursschwankungen von Anfang August eingehen. Und auch können wir uns nicht im Detail damit auseinandersetzen, ob Börsenspekulation und Finanzakteure jetzt der Umwelt schaden oder Menschen und Arbeiter ausbeuten.
Und apropos Ausbeutung, es geht auch nicht um Diskussionen über Tierwohl oder auch darum, dass Glücksspiel vielleicht süchtig machen kann. Über diese ganzen Sachen könnte man andere sehr spannende Podcast-Folgen machen.
Für uns geht es hier heute darum, das Verhalten der Player in diesen Situationen zu verstehen und ein Bild zu finden, wie viel emotionsgetriebenes Glücksspiel bzw. Pferderennbahn steckt in der Börse. Und genau da, auf die Pferderennbahn, nimmt uns Columba jetzt erstmal mit hin. Ja, die Stimmung scheint gut zu sein auf der Pferderennbahn. Columba, zuallererst, wie sieht es denn auf so einer Pferderennbahn aus? Ich stelle mir das jetzt so vor, Menschen in hellen Leinenklamotten, die mit abgespreizten Fingern Champagner trinken, Damen mit aufwendigen Hüten und Reiter in knallengen Hosen und knallbunten Trikots. Das sind meine Vorurteile, stimmen die?
Ja, so das mit den Trikots auf jeden Fall, die sind sehr schön bunt. Ansonsten, ich war ja auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf und die ist ein bisschen bodenständiger, würde ich sagen. Also eher Richtung Bratwurst und Bier statt Champagner. Aber ich kann vielleicht auch verraten, ich habe auch mal so ein bisschen in den VIP-Bereich reingeschwingst und da habe ich auch den einen oder anderen schicken Hut erspäht.
Ha, ja, sehr gut.
Doch. Die Hauptattraktion bei der ganzen Sache ist natürlich vor allem die Rennbahn und auf der starten dann die Pferde mit ihren Fahrern auf so kleinen Miniwagen, die heißen Sulkis, also die sitzen da beim Trabrennen nicht drauf auf dem Pferd, sondern fahren da so hinten dran. Als Zuschauerin steht man dann an so einer Hecke und guckt denen zu, wie sie rennen. Oder man fiebert eben vielleicht auch mit, wenn man eine Wette gesetzt hat.
Ich muss gerade irgendwie an so Rennwagen aus dem Römischen Reich denken. So
ja,
ähnlich
so ein bisschen, ein kleiner,
ja,
würde ich sagen.
Ja, okay. Und da hast du dich dann also direkt ins Getümmel gestürzt und dich umgehört?
Ja, zuerst mal habe ich mich erstmal informiert beim Pressesprecher, Heiko heißt er. Und der hat mir erzählt, er hat in seiner Jugend zum ersten Mal mitbekommen vom Pferdewetten über einen Kumpel.
Und dann habe ich festgestellt, dass das eigentlich unheimlich interessant ist, weil der Reiz des Wettens, das liegt eigentlich in der Ausarbeitung dieser Tipps. Ja, das ist wie so eine Wissenschaft für sich.
Und jetzt arbeitet er seit 15 Jahren schon auf der Trabrennbahn Mariendorf. Und er kennt sich gut aus und deswegen konnte er mir auch erstmal so ein bisschen eine Basic-Einführung geben, wie das so aus seiner Sicht funktioniert mit den Pferdewetten.
Vorher richtig Pferd angucken, vorher Informationen im Rennprogramm lesen. Ja, ein Fernglas kann auch nicht schaden, aber man kann auch natürlich dicht an die Bahn herantreten, ganz wie man möchte. Dann seine Entscheidung treffen und dann als nächstes den Wettschein ausfüllen und geht damit dann zur Wettkasse. Und dann kommt eigentlich der letzte große Schritt, nach dem Rennen wieder hingehen und das Geld abholen.
Okay, hier trifft unsere Pferdewetten-Rennbahn-Metapher ja vielleicht schon das erste Mal tatsächlich auf die Börse, weil man kann sich ja schon so seine Gedanken machen, auf welche Unternehmen und Finanzprodukte und Pferde man halt so sein Geld setzen möchte.
Ja, genau. Also an der Börse machen sich viele ja auch vorher schon mal so ein bisschen schlau. Oder man kann eben gucken, wie so die letzten Geschäftsberichte aussehen. Oder halt, wer der Trainer ist oder der CEO des Pferdes, wenn wir jetzt schon so tief drin sind. Und dann eben danach so seine Entscheidung treffen.
Okay, und wie läuft das jetzt genau bei so einem Rennen, wenn ich da schon meine Gedanken mir gemacht habe?
Also auf der Bahn an sich, da rennen dann immer so 7 bis 15 Pferde gegeneinander, eben mit diesen Fahrern in diesen kleinen Wägelchen und auf die kann man dann wetten. Hast du eigentlich schon mal so Fußballwetten gemacht vielleicht?
Ja, also Fußballwetten hatte ich 2, 3 schon laufen bei diversen WMs und EMs, aber ich habe da auch gut Geld gewonnen tatsächlich, weil ich auf ein Ausscheiden Deutschlands getippt hatte und das war in den letzten Turnieren ja immer eine sichere Bank, ja, genau. Ja.
Genau, also beim Pferdewetten ist das Prinzip so ein bisschen ähnlich, nämlich so, dass halt das Pferd oder eben bei dem anderen, beim Fußball wäre das eben so das Team, aber hier halt das Pferd und zwar auf das, wo die meisten drauf setzen, also wo viele denken, das hat die besten Chancen, das gibt dann auch am wenigsten Ausschüttung am Ende. Also es hat die schlechteste Quote. Und wenn man dann aber mit einem Underdog richtig liegt, dann kann man schon mal richtig Cash machen.
Genau, also wenn man tippt, Deutschland fliegt raus, obwohl sie eine der Turnierfavoriten eigentlich sind, dann kriegt man am Ende aus 10 Euro 150 Euro.
Genau.
So
genau.
War das bei mir zumindest.
War sehr gut, gut zu wissen. genau, und dann gibt es eben noch verschiedene Arten von Wetten. Also man kann halt ganz klassisch so auf Sieg wetten, also dieses Pferd gewinnt, sag ich mal. Oder man wettet auf Platz, das heißt, man denkt, dass das Pferd unter die ersten 3 kommt.
Und dann frage ich mich jetzt, wie gehen die Leute ran an die Wetten? Wie entscheiden die das?
Also manche Leute raten erstmal ziemlich ins Blaue hinein. Ich habe mit einem Mädchen und ihrem Vater gesprochen und die hat das einfach vielleicht ein bisschen überspitzt, aber super gut auf den Punkt gebracht. Wenn du jetzt auf so ein Pferd setzt, wie entscheidest du das?
Ja, ein schönes Pferd und mit einem schönen Namen. Und ich glaube nur das.
Das finde ich ist eine sehr sympathische Technik.
Ja,
ist natürlich ein bisschen witzig. Aber da steckt ja vielleicht auch was Größeres hinter. Es wird es ja auch an der Börse geben, dass man sich halt einfach an Oberflächlichkeiten vielleicht orientiert.
Ja, ich glaube, man kann das schon vergleichen damit, wenn man ein Unternehmen vielleicht einfach mag, also und nicht so doll auf die Performance achtet.
Also wenn ich zum Beispiel einfach selber ein Tesla-Auto fahre und das super finde.
Und Elon Musk einfach richtig geil finde, sowas.
Genau, dann kaufe ich deswegen eine Tesla-Aktie, auch wenn ich vielleicht überhaupt keinen Peil habe, wie da die Prognosen in nächster Zeit sind. Okay, aber so oberflächlich haben ja jetzt wahrscheinlich nicht alle ihre Wetten platziert.
Nee, genau. Also viele Menschen schauen auf verschiedene Faktoren, so wie Heiko das am Anfang ja auch schon mal erklärt hat. Und jemand anders hat mir noch das hier erzählt.
Wer der Fahrer ist, was das Pferd gewonnen hat. Nee? Und dann kann man sagen, ja, dann wird er diesmal wohl wieder Erster. Und dann setzt man da drauf.
Und hier gucken sie aber schon mal so ein bisschen Wie sieht das Pferd aus? Macht das einen sympathischen Eindruck?
Das gehört mit dazu, natürlich. Ja. Ne? Aber ansonsten, unsere Erfahrung können wir wirklich nur über diese Wettbroschüren.
Das könnte man vielleicht so einen Von-allem-etwas-Ansatz nennen. Also man schaut auf die Hintergrundinfos, man schaut ein bisschen auf die Quote, hat er mir auch noch gesagt. Und dann eben, wie er gerade meinte, schaut man noch auf das Pferd oder halt auf das Unternehmen. Und dann, fand ich super spannend, hat er noch das hier gesagt.
Ich mache immer halben, 15 Euro Sieg, 10 Euro Platz.
Gut, das sind die...
Bei 10 Euro Platz kriege ich meine 20 Euro dann wenigstens wieder zurück. Ne?
Also ich hoffe, du hast es gerade mitgeschnitten. Er platziert zum einen eine Wette, dass das Pferd gewinnt und dann platziert er noch eine Wette, dass das Pferd unter die ersten drei kommt. Das heißt, er streut sein Risiko.
Okay, also einmal eine Siegwette, einmal eine Platzwette, Risiko streuen. Das kennen wir auch ganz klar so von Aktieninvestments, dass Leute einfach mehrere verschiedene kaufen. Also in unserer Analogie... verschiedene Wetten platzieren.
Ja, genau. Und dann habe ich mich auch noch vorgewagt in die Wetthalle und da sitzen so die richtigen Profis. Und dann habe ich mit diesem Menschen hier gesprochen und der hat mir erklärt, er geht nach Zeitrechnung. Achtung, jetzt musst du einmal ganz genau zuhören.
Die Kilometerzeiten, die hier auf der Bahn gelaufen werden, sind in anderen Bahnen anders. Man muss also wissen, wenn ein Pferd in Gelsenkirchen 15 geht, geht es hier 14,5. Das heißt, ich kann die anderen Bahnen alle umrechnen auf Mariendorf. Dann komme ich zu einem Zeitverhältnis, was genormt ist. Ja? Zum Beispiel jetzt im ersten Rennen ist gekommen eben die 4, 8, 9. Nicht? Das war nach der Zeichnung mein Pferd 2, 3, 4.
Ja, ist alles klar, ne? Würde ich sagen.
Sehr wenig ist mir klar. Ich habe nur irgendwas mit Gelsenkirchen gehört. Gelsenkirchen hatten wir schon häufiger in diesem Podcast, das nur am Rande. Aber ja, ich habe nicht viel verstanden.
Nee, ganz ehrlich gesagt habe ich das auch selbst als extrem erfahrene Trap-Reporterin habe ich das auch nicht so richtig verstanden. Aber genau da liegt ja dann auch die Parallele zur Börse, finde ich. Es gibt nämlich Anlagemethoden, die laufen komplett statistisch ab und als Normalo steigt man irgendwann einfach nicht mehr durch. Und das wären dann in unserem Bild vielleicht so die professionellen AnlegerInnen oder halt die Investmentfonds.
Ja, die Hedgefonds und Anleger und BlackRocks dieser Welt, genau, die sehr komplizierte Dinge scheinbar tun. Okay, hast du denn eigentlich selber auch was gewettet?
Ja, schon, aber das war ein bisschen lame, würde ich sagen. Ich habe ein-, zweimal auf den Favoriten auf Sieg gewettet und dann habe ich Geld verloren.
Okay, das lasse ich jetzt aber einfach so stehen. Aber wir halten mal fest, es gibt beim Glücksspiel Pferdewetten durchaus eine Menge potenzielle Überschneidungen zu dem, was wir von der Börse so hören.
Genau, also manche Menschen gehen nach Sympathie für das Pferd oder das Unternehmen. Manche schauen sich die Hintergrundinfos gut an. Manche gehen danach, wie viel Gewinn sie machen würden, wenn alles gut geht. Und dann gibt es auch welche, die gehen einfach strikt nach Statistik, Unternehmen oder Pferd an sich, völlig egal. Und die Frage ist jetzt natürlich, was davon ist jetzt eigentlich die aussichtsreichste oder man könnte vielleicht auch sagen, die rationalste Strategie?
Vor allem, wenn man auf die Finanzmärkte schaut, weil was ja tatsächlich in den Köpfen der ganzen Finanzmarktakteure passiert, das ist ja noch so eine gewisse Blackbox für uns. Und deshalb sprechen wir mit jemandem, dessen Beruf es ist, diese Blackbox zu öffnen. Und wir gehen auch der Frage nach, welche Rolle spielen ein Affe und ein Elefant dabei?
Okay, ich habe ja jetzt schon ordentlich Tier-Content geliefert und jetzt darfst du, Gregor, mich aber nicht hängen lassen. Was ist los mit dem Elefanten und mit dem Affen?
Gut, fangen wir mal mit dem Affen an. Ich habe mit Oskar Stolper gesprochen. Der ist Professor für Behavioral Finance, also Verhaltensökonomie an der Universität in Marburg. Und der beschäftigt sich mit der Frage, was treibt Menschen, die an den Finanzmärkten unterwegs sind, so um? Und was beeinflusst eigentlich deren Kalkül, deren Entscheidungen? Und ich habe ihn gefragt, was er eigentlich von unserer Idee hält, den Börsenhandel mit einem Pferderennen, also einer Tiermetapher, zu vergleichen, die uns ja so ein bisschen dient als Parallele dafür, das ist doch alles irgendwie ein bisschen Zockerei und Zufall.
Also erinnert mich an die Dartboard-Challenge oder ich weiß gar nicht, wie der Originaltitel war, des Wall Street Journals. Da durfte ein Affe Pfeile auf ein Dartboard werfen Und je nachdem, wo der Pfeil dann stecken geblieben ist, das war dann irgendwie eine Aktie und in die wurde dann investiert. Und siehe da, also diese wirklich völlig zufällige Ansammlung von Einzeltiteln in einem Portfolio, die hat dann irgendwie besser performt als eben das, was viele da ganz bewusst sich zusammengesucht haben und so weiter über einen bestimmten Anlagehorizont.
Also die Dartboard-Challenge war ursprünglich mal eigentlich nur so eine Art Bild, Gedankenmetapher eines Ökonomen, der halt behauptet hat, dass selbst ein Affe mit verbundenen Augen quasi genauso gut an den Börsen performen könnte wie jetzt die Profis. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, hat das Wall Street Journal diese Idee dann eigentlich nur abgewandelt, adoptiert und Redakteure und Redakteurinnen blind mit Dartpfeilen werfen lassen, also jetzt kein Äffchen genommen. Aber es gab auch dann andere Zeitungen, die haben dann tatsächlich zum Beispiel ein Kapuzineräffchen genommen und das auch wiederholt und da auch ein ähnliches Ergebnis gehabt. Ja, süßes Kapuzineräffchen.
Besseres Äffchen vielleicht auch, bisschen ja. Süßer als ein Schimpanse.
Genau, und auch dieses kleine Kapuzineräffchen hat, meine ich, dann da auch besser performt als jetzt irgendwelche professionellen Fonds. Aber ja, soweit dazu, dass Börse vielleicht irgendwie auch so ein bisschen random Zufall ist.
Ja, also ich meine eigentlich scheint es ja bisher so, als würden einfach Tiere manchmal bessere Tipps geben als die richtigen Profis. Also klingt für mich jetzt doch alles ziemlich nach Glückssache.
Genau, und das wäre ja sozusagen unsere These. Jetzt wollte ich von Oskar Stolper, unserem Verhaltensökonomen, natürlich wissen, ob die Investmenttaktiken, die wir jetzt beim Glücksspiel auf der Pferdebahn mitbekommen haben, also zum Beispiel das Mädchen, das einfach nach dem schönsten Pferd entscheidet, also sich auf Oberflächlichkeiten fokussiert, ob das nicht auch dann genauso an der Börse vorkommt. Und er hat mir gesagt, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Mustern, die in diese Richtung von irrationalen Anlageentscheidungen zeigen. Und als Beispiel?
Gab immer mal wieder das Phänomen, dass einzelne Unternehmen sich umbenannt haben, um auf bestimmte Trends unter Anlegern zu reagieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Firma in den USA, die eben Eistee produziert und die hieß bis zum Tag X Long Island Iced Tea Incorporated und ab diesem Tag hieß sie Blockchain Incorporated. Und die Idee war, einfach so ein bisschen Anleger zu attrahieren, die eben auf dieses Thema Blockchain und Cryptocurrency und ja, Blockchain-Technologien und so weiter da aufspringen wollten. Und das ist also auch bestens gelungen.
Dieses Beispiel zeigt halt, dass sich nicht alle Anleger, auch nicht unbedingt alle Professionellen, wirklich immer eingehend mit den Geschäftsmodellen der börsennotierten Unternehmen beschäftigen und gucken, ob sich da jetzt wirklich was verändert, wenn die ihren Namen ändern, sondern einfach nur anhand dieser Oberflächlichkeit des Namens eingekauft haben. Es gibt da auch so eine Studie vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung in Frankfurt, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Die geht auch in genau diese Richtung. Da hat man nämlich herausgefunden, dass Unternehmen, die von heute auf morgen ja so grüne Wörter, in Anführungszeichen, irgendwie ihren Namen hinzufügen, kurzfristig abnormale Renditen von etwa 15% einfahren, obwohl sie zu dem Zeitpunkt eigentlich rein gar nichts Grünes in ihrem Geschäftsmodell verändert haben. Also die Anleger sind einfach nur aufgrund des Namens in diese Aktie geströmt.
Ja, krass. Also ich meine, die Leute gehen dann halt ja gar nicht mehr irgendwie nach irgendwelchen Inhalten, sondern hören halt rein auf den Namen von dieser Aktie. Ich finde, das klingt nicht viel logischer als die Taktik von dem Mädchen vom Anfang.
Und was auch weit verbreitet ist, ist einfach aus Prinzip auf den Favoriten zu setzen.
Ja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor.
Das hast du ja auch gemacht. Das ist an der Börse wahrscheinlich sicherlich smarter jetzt als auf der Trabrennbahn.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich auch smarter, jetzt als nur rein nach dem Namen des Unternehmens zu gehen oder ob das jetzt irgendwelche grün klingenden Sachen im Namen hat.
Ich kann das ja nochmal versuchen dann im Real Life.
Naja, also ob man jetzt auf Favoriten setzt, das scheint mir an der Börse zumindest etwas sinnvoller, weil es sind ja gerade die ohnehin schon sehr großen, dominanten Unternehmen, die dann auch am meisten Rendite für einen abwerfen. Aber tatsächlich ist auch diese Taktik natürlich nicht immer rational begründet.
Viele von uns glauben, informierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie eigentlich der Masse hinterherrennen. Also das ist ein Phänomen, das wir als Herdentrieb bezeichnen. Und das ist natürlich insofern ein bisschen kritisch, als dass dieser Herdentrieb dann zum Beispiel dazu führen kann, dass sich irgendwie Blasen bilden, ne, an Kapitalmärkten, dass bestimmte Themen übermäßig hochgejazzt werden, wie zum Beispiel KI. Ne, man hat irgendwie aufgeschnappt, künstliche Intelligenz ist der neue Produktivitätskatalysator und ohne sich genau damit beschäftigt zu haben, springt man auf das Pferd quasi und das machen die anderen auch.
Und dann gibt es eben eine ziemlich starke Nachfrage nach solchen Aktien. Und schon hat man irgendwie Wahnsinnskursgewinne, ohne dass jetzt dem Einzelnen oder der Einzelnen genau klar ist, woher die rühren oder rühren können, sondern die sind einfach nur sozusagen den anderen hinterhergelaufen, die das auch so machen.
Und das war ja möglicherweise auch einer der Gründe, warum diese ganzen Tech-Werte neulich so abgeschmiert sind.
Genau, die waren ja auch sehr hochgehypt, weil alle von KI geredet haben, entsprechende Aktien zu den Börsenfavoriten erklärt haben, aber die Geschäftszahlen spiegeln diesen Hype einfach noch nicht zu 100% wider. Und dann haben diese Aktien so eine Art Realitätsschock erlitten und sind im Kurs plötzlich abgesackt.
Und wir denken uns, what the fuck ist jetzt schon wieder an den Börsen los?
Genau, denn auch institutionelle Anleger und Börsenprofis machen genau solche Denkfehler.
Na, also man macht sich vielleicht immer so ein bisschen die Illusion, dass institutionelle Investoren den ganzen Tag nichts anderes machen, als hochkonzentriert Informationen zu verarbeiten, die irgendwie neu da in den Markt kommen. Das ist aber mitnichten der Fall. Also die gehen genauso Mittagessen wie wir, ne, und treffen genauso ihre Kollegen und fragen nach, was ist hier gerade der heiße Tipp.
So, nebst diesem Herdentrieb, dem also auch Profis unterliegen, gibt es auch noch weitere Denkfehler, die uns alle betreffen. Das Confirmation Bias zum Beispiel hat mir Oskar Stolpe erzählt. Das bedeutet, dass wir Menschen, oder auch Anleger oder Wettende, gerne die Informationen für die eigene Entscheidung bevorzugen, die unsere vorgefasste Meinung einfach nur bestätigen.
Auch das kommt mir persönlich bekannt vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt, sagen wir, neue Sportschuhe haben will, dann finde ich ja jede Menge gute Gründe, die dafür sprechen, dass ich das auch mache. Und alles, was halt dagegen spricht, wie halt es kostet Geld oder ich habe halt
vielleicht
schon
hast
Schuhe.
Du auch noch.
Ja, genau, ich habe halt noch welche, dass die dann eben ignoriert werden.
Genau, all das sind Formen selektiver Informationsverarbeitung, die unsere Investitionsentscheidungen im Privaten, aber halt auch an der Börse und auf der Pferderennbahn gleichermaßen beeinflussen. Apropos Pferderennbahn.
Genau, also bezogen jetzt auf die Pferderennbahn wäre das dann eben eine selektive Informationsverarbeitung dahingehend, dass man sich von mir aus eingehend auseinandersetzt mit den vergangenen Siegen eines Pferdes, auf das man setzen möchte, und den Leistungen des Jockeys, der auf diesem Pferd dann sitzt und so weiter und so fort, aber ignoriert, dass dieses Pferd möglicherweise heute Morgen nichts zu fressen bekommen hat oder irgendwie aktuell an einer Kolik leidet oder wie auch immer. Na, also, dass eben Einzelinformationen, also unbewusst sicherlich, aber dass die eben ignoriert werden und nicht in die Entscheidungsfindung einfließen, das ist das Hauptproblem. Ne?
Und das findet man genauso halt an den Finanzmärkten. Man muss halt dazu sagen, das hat Oskar Stolpe auch nochmal ganz klar betont, am häufigsten treffen Privatanleger diese irrationalen Entscheidungen. Profis sind ja sozusagen zumindest darauf getrimmt, auch Sachen nochmal zu hinterfragen, ihre Entscheidung nochmal zu überprüfen anhand von Modellen und so weiter. Nur haben auch die halt keinen hundertprozentigen Schutz vor solchen Denkfehlern.
So, dann fasse ich das jetzt nochmal kurz zusammen. Wir haben es also an den Finanzmärkten definitiv nicht mit rein rational agierenden Akteuren zu tun und deswegen auch nicht mit einem komplett 100% effizienten Markt. Da ist vieles auch ein bisschen irre oder irrational, und das war ja auch genau unsere Vermutung. Ein bisschen Zufall und Glück, die gehören halt auch an den Börsen immer mit dazu.
Die Frage ist nur, wie viel?
Ich hab ein Haus, ein kuttebuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen
ganz im Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und
du musst ein bisschen höher an der Tonlage.
Kriegt unser Einmaleins gelehrt. Ich kann wunderbar singen. Das lasse ich mir auch nicht von dir absprechen, Kolumb. Nein, wir spielen den Song hier ein, weil er passt, finde ich, ganz gut zur bisherigen Folge. Wir hatten ja schon ein erfolgreiches Investorenäffchen hier mal gehört, und ein Pferd, beziehungsweise Pferde, haben die aktuelle Folge ja auch definitiv geprägt. Und auch, dass man sich als Anleger tatsächlich die Welt manchmal, wie im Pippi Langstrumpf-Lied, so macht, wie sie einem halt mal gefällt, das haben wir, finde ich, auch schon gelernt.
Ja gut, aber du hattest uns doch auch noch eine Elefantenstory versprochen. Was ist denn mit der?
Genau, habe ich versprochen, und hier kommt sie. Ein weiteres Tier tritt auf die Bühne, diese Podcast-Episode. Bei der Geschichte mit dem Elefanten handelt es sich auch um eine Aktien-Challenge, in dem Fall von der ARD-Börsenredaktion, wo auf der einen Seite ein langjähriger Kapitalmarktexperte gegen einen auf der anderen Seite Elefanten aus dem Opel-Zoo in der Nähe von Frankfurt angetreten ist. Also der Elefant hat halt einfach random irgendwelche Sachen mit Hilfe seines Rüssels in sein Portfolio geparkt.
Wie man das als Elefant so macht.
Genau. Und vielleicht ahnst du es schon, was dabei herausgekommen ist. Dieses rein zufällig aus zusammengestellte Portfolio hat tatsächlich besser performt als das sorgfältig zusammengestellte Portfolio von dem Börsenprofi.
Na, das ist natürlich bitter, wenn man sich schon mal für sowas bereit erklärt und dann auch noch gegen einen Elefanten verliert.
Ja, für einen Börsenprofi wahrscheinlich eine bittere Erfahrung, aber so viel sei verraten, er hat's verkraftet. Denn wir lassen uns hier ja nicht lumpen in diesem Podcast. Wir wollten natürlich wissen, was sagt diese Person denn selber jetzt dazu? Chris Oliver Schickentanz habe ich kontaktiert. Das ist eben benannter Kapitalmarktexperte. Er war lange Zeit bei der Commerzbank als CIO tätig, also als Chief Investment Officer. Arbeitet mittlerweile als Chefstratege beim privaten Vermögensverwalter der Capitella AG. Also die sammeln von Kundinnen und Kunden Geld ein und versuchen das dann an den Finanzmärkten für die zu vermehren. So kann man das, glaube ich, grob beschreiben. Und Chris Oliver Schickentanz habe ich also angerufen, erreicht und er hat sich auch meinen ketzerischen Nachfragen gestellt. Ich habe ihn nämlich konfrontiert mit der Frage, warum selbst ein langjähriger Börsenprofi gegen einen Elefanten verliert.
Das war damals relativ einfach zu erklären. Das Spiel war eigentlich auf 6 Monate angelegt, wurde dann wegen Corona aber auf 12 Monate verlängert. Und jetzt ist es natürlich so, dass Prognosen für 6 Monate doch ganz anders ausfallen als Prognosen für 12 Monate. Von daher war das so ein bisschen den Spielregeln geschuldet, sage ich mal.
So, jetzt habe ich natürlich nochmal nachgebohrt. Ist das nicht wirklich der Beleg dafür, dass er, wenn er gegen den Elefanten verliert, am Ende es doch wirklich Zockerei ist, was er und seine Berufskolleginnen und Kollegen da den ganzen lieben Tag so machen? Seine Meinung, es kommt halt auf die Zeiträume an.
Also ich glaube nicht, dass Börse Zockerei oder Spekulation ist, sondern ich glaube, dass Börse tatsächlich das langfristige Investieren ermöglicht. Langfristig bildet die Börse, glaube ich, wirtschaftliche Realität und wirtschaftliche Fakten ab. Aber der Weg dahin, der ist eben tatsächlich auch mit Schwankungen versehen.
Schwankungen, die ihn halt auch mal seiner Meinung nach gegen einen Elefanten verlieren lassen. Seine These, es geht darum, langfristig zu investieren, statt kurzfristig zu spekulieren.
Das heißt also, Börsenhandel ist kurzfristig sowas wie Glücksspiel und langfristig aber eine safe Bank?
Ja, jein, ja. Also sein Argument ist, dass Emotionen und Glück natürlich auch an der Börse eine Rolle spielen. Haben wir ja auch schon gehört. Aber dass das halt nochmal meilenweit von einem Glücksspiel wie Roulette entfernt sei.
Denn beim Roulette ist es ja am Schluss so, dass die Bank gewinnt, weil sie einfach rein rechnerisch, langfristig, statistisch immer Geld verlieren werden gegen die Bank, wenn sie das nur lange genug betreiben.
Daher glaubt er auch, dass Pferderennen im Gegensatz jetzt zum Roulette der Börse schon auch etwas näher kommen, weil man sich bei den Pferderennen ja auch durchaus sorgfältige Analysen anfertigen kann und dadurch sich auch einen kleinen Vorteil verschaffen kann. Aber bei der Börse seien die Chancen, sein Geld zu verlieren, trotzdem viel geringer als bei solchen Sportwetten. Vor allem, wenn man sich die langen Zeiträume betrachtet.
Also ich glaube, das Spannende an der Börse ist, dass es eben nicht eine 50-50-Geschichte ist, dass man sagt, naja, in 50% der Fälle gewinnst du, in 50% der Fälle verlierst du, sondern wenn wir uns mal langfristige historische Zeiträume anschauen, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit an der Börse eben bei gut 2/3. Sprich, ich habe natürlich deutlich ansprechendere und attraktivere Quoten, als das bei Roulette, Pferdewetten etc. der Fall ist.
Und unser Verhaltensökonom Oskar Stolper hat auch noch darauf verwiesen.
Was man, denke ich, auseinanderhalten muss, ist das Investieren in Einzeltitel, das Setzen auf einzelne Pferde, ne, versus das Investieren in einen Strauß unterschiedlicher Einzeltitel, die dann irgendwie gebündelt sind in einem Portfolio. Das muss irgendwie eine hinreichend große Zahl sein und am besten irgendwie aus verschiedenen Branchen und am besten sogar noch aus verschiedenen nationalen Volkswirtschaften und so weiter. Und das würden wir dann ein diversifiziertes Portfolio nennen.
Also mit Einzeltiteln meint er jetzt zum Beispiel einzelne Aktien oder andere Wertpapiere. Das hat natürlich einen gewissen Risikocharakter. Wenn man aber mehrere Aktien kauft und bündelt und die sich gegenseitig ergänzen und so weiter, dann ist sozusagen das Risiko, der Glücksspielfaktor an der Börse deutlich geringer.
Also das heißt, wenn ich jetzt auf verschiedene Pferde setze in unserem Bild, vielleicht auch mal auf verschiedene Rennen oder Wettarten, dann kann ich eben mein Risiko verteilen und dann verliere ich im Zweifel nicht alles auf einmal.
Genau. Und generell hat der Vergleich natürlich Grenzen, weil ein Pferderennen irgendwann vorbei ist und an der Börse aber ganz andere Zeiträume gelten können.
Also insofern, denke ich, sollten wir trennen zwischen irgendwie dem Investieren in einen einzelnen Titel oder in eine einzelne Vermögensklasse, wie jetzt beispielsweise in eine Cryptocurrency, also den Bitcoin oder sowas. Das ist sicherlich eine Wette. Ne? Also das ist nah dran am Glücksspiel, würde ich sagen. Da kann keiner seriös prognostizieren, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und wie die Kursausschläge sein werden und wo die Rendite in einem, in fünf, in zehn Jahren steht und so weiter.
Also an der Börse gibt es durchaus Zockerei, meint zumindest Oskar Stolper, und natürlich auch immer wieder Schwankungen, die uns wie aktuell oder in den letzten Wochen das Gefühl geben, das ist doch alles reines Glücksspiel, aber wie eben schon gesagt, langfristig betrachtet kann man das nicht mehr so leicht behaupten, weil auf lange Horizonte betrachtet ein breit gestreutes Portfolio halt kaum noch Glücksspiel ist, sondern eine, ja, vielleicht auch sehr sichere Möglichkeit ist, sein Geld zu vermehren.
Ja, vielleicht müssen wir jetzt doch nochmal auch klarstellen an der Stelle, das ist jetzt kein Anlagetipp von unserer Seite, sondern eben so, wie die Menschen, die wir gefragt haben, das sehen.
Ich bin damit auch bereit für ein Fazit. So, wir haben uns angesichts dieser ganzen gefühlt rein zufälligen Auf- und Ab-Schwankungen bei der Börse gefragt, wie viel Pferdewetten stecken denn in der Börse? Also wie viel Glück, Zufall und Emotionen prägen die Finanzmärkte?
Und auf der Trabrennbahn haben wir festgestellt, es steckt sogar einiges davon auch in der Börse.
Wie auf der Pferderennbahn auch, entscheiden Amateur, aber auch manchmal Profi-Anleger tatsächlich auch nach Bauchgefühl und orientieren sich einfach an Oberflächlichkeiten.
Und wie auf der Trabrennbahn auch, analysieren die Profis zwar schon mal ausführlich die Informationen und sie streuen auch ihr Risiko, aber trotzdem handeln sie auch nicht immer zu 100% rational. Manchmal gehen ihnen halt auch die Pferde durch.
Danke für diesen Dad-Joke, ja. Denn selektive Informationsverarbeitungen bzw. Denkfehler, wie zum Beispiel der Trieb der Herde einfach zu folgen oder das sogenannte Confirmation Bias, gibt es auf der Pferderennbahn wie auch an der Börse. Und die sorgen immer wieder dafür, dass Pferde und auch Kurse unter- oder überschätzt werden.
Und auch dafür, dass die Kurse dann eben dementsprechend schwanken können. Grundsätzlich gilt aber, wenn man das Risiko streut, also verschiedene Aktien nimmt und die dann auch noch lange behält, dann hat man an der Börse tatsächlich gute Chancen, Plus zu machen, trotz dieser ganzen kurzfristigen Schwankungen und Zufälligkeiten. Und das ist der große Unterschied zum Glücksspiel und zur Pferderennbahn, weil da gewinnt eher die Bank.
Daher können sich auch selbst ein Affe bzw. ein Elefant manchmal als gar nicht so schlechte Finanzberater erweisen.
Was natürlich, vielleicht, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ein bisschen unfair ist, weil die, glaube ich, ziemlich viel weniger verdienen als diese professionellen PortfoliomanagerInnen.
Und genau, und dafür anscheinend ja auch relativ gut performen. Ich muss auf jeden Fall nachher meine Katze mal fragen, ob sie mir am Nachmittag noch irgendwie meine aktienbasierte Altersvorsorge zusammenstellt oder so.
Vielleicht
scheint ja gar nicht die dümmste Idee zu sein.
Vielleicht musst du vorher gucken, dass da keine Krypto-Investments zur Auswahl
stehen. Genau. Mein Kater ist schlau, aber ob er das tatsächlich erkennt, das würde ich gerne vermeiden, aber kann ich ja nochmal kritisch drüber gucken. Naja. Wir hatten es heute von Äffchen, Elefanten und einem Pferd. So ein bisschen Pippi Langstrumpf und die Börse war das heute. Danke, dass ihr zugehört habt bei diesem Podcast. Wir verweisen jetzt gerne auch nochmal auf die Deutschlandfunk-App. Da findet ihr nämlich alle Folgen dieses Podcasts. Und natürlich findet ihr uns auch auf allen anderen Plattformen. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, Freundinnen und Verwandte. Lasst eine Bewertung da, weil dann sehen vielleicht auch mehr Leute noch, was wir hier so machen.
AutorInnen der Folge waren Columba Krieg und Gregor Lischka.
Der Faktencheck kommt von Johanna Klenke, Laura Mattausch und Melanie Miklautsch.
Producer war Alexander Hart.
Und die Redaktion hat Anne Göbel verantwortet. Und damit sagen jetzt Columba und ich,
tschüss.
Was sagen wir, Columba?
Sagen wir.
Tschüss, genau.
Macht's
und
gut.
Bis zum nächsten Mal. Wenn es dann nicht mehr um Äffchen und Pferde geht, sondern vielleicht um irgendwas anderes Wildes.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.